Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da sind wir schon wieder. Eine Woche ist vorbei und jetzt geht's zu einem neuen Thema, Jens. Guten Tag erstmal.
Ja, morgen Axel, moin moin, grüß Gott in die Podcast-Runde. Ja, was hast du heute mitgebracht, Axel? Was besprechen wir heute?
Ja, du hast es ja schon in unserem kleinen Vorgespräch erwähnt. Ich habe ein bisschen geübt, beziehungsweise ich musste ein bisschen üben, weil du hast uns das Thema ja eingebrockt heute. Und es geht heute um Palmitoylethanolamid, kurz PEA. Und was das genau ist, das wirst du uns gleich erzählen, aber das kann man auch supplementieren. Es ist halt also ein Supplement. Auch darüber werden wir uns unterhalten. Und ja, wir schauen einfach mal, was dieses PEA macht und was man damit tun kann und für wen es überhaupt gut oder auch nicht so gut ist. Und all diese Punkte wollen wir heute mal klären, aber es ist ganz interessant. Ich habe da auch ein bisschen recherchiert, kann auch was dazu steuern heute, Jens. Und da schauen wir einfach mal rein. Lass uns aber mal damit anfangen mit der Frage, warum beschäftigen wir uns heute eigentlich damit? Du hast das Thema reingebracht. Woher kommst du auf dieses Thema und ja, warum gehen wir das heute mal an?
Ja, das kann ich dir relativ einfach beantworten, weil ich habe ja wöchentlich Beratungen und in den Beratungen hat man bestimmte Problemstellungen und in der Regel hat man immer auch eine Low-Grade Inflammation, also eine latente Entzündungslage. Die hat man eigentlich bei allen großen Zivilisationserkrankungen als Grundlage. Die kommt entweder aus dem Fettgewebe oder wird anders generiert. Und dann sucht man natürlich immer nach Substanzen, die Entzündungen regulieren können, die das Immunsystem entsprechend regulieren können, weil jede Immunreaktion kostet Energie. Ich merke das selber gerade, weil ich eine Birkenpollenallergie habe. Zum Glück nur die eine einzige. Vermutlich hängt es damit zusammen, weil ich an der Nordsee groß geworden bin, 20 Jahre, und da gibt es keine einzige Birke. Das heißt, mein Immunsystem kennt diesen Triggerfaktor nicht. Ich bin dann irgendwann mal hier an den Kölner Stadtrand gezogen und da fiel dann auf, dass im April alle Autos übersät waren mit Birkenpollen, also diese gelben Pollen. Und ich hatte dann dummerweise 2 vorm Schlafzimmer und 5 vorm Wohnzimmer. Das heißt, wir waren also praktisch durchflutet mit diesen Birkenpollen. Und da hat es bei mir dann angefangen. Ich bin dann nochmal umgezogen und an den anderen Waldrand gezogen, wo eben nicht so viele Birken sind. Das ist hier deutlich besser. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier massivste Entzündungen in den Augen, vor allen Dingen Nase weniger. Atemtrakt hatte ich damals, als ich auf der anderen Seite des Waldes gewohnt habe. Da hatte ich teilweise auch sogar asthmatische Anfälle nachts. Die habe ich jetzt zum Glück nicht mehr. Aber das ist natürlich alles Entzündung, weil natürlich der Körper bzw. das Immunsystem versucht, über eine immunologische Abwehrlage dann diese Eindringlinge abzuwehren, töten, und das macht es eben unter anderem mit Schleimhautentzündungen. Und ich merke das halt sehr stark in den Augen. Glücklicherweise eben nur diese 3-4 Wochen, wo die Birkenpollen so richtig im Peak sind. Andere Bäume zum Glück nicht, auch keine Gräser. Von daher muss ich jetzt wirklich tatsächlich diese 3-4 Wochen mit Akutmedizin irgendwie überbrücken, sodass die Augen nicht tränen und nicht noch dicker werden. Und vor allen Dingen, man reibt dann ja durch diesen Juckreiz extrem und dann entzünden sich natürlich auch die Augenlider und so weiter. Nicht schön, wer eine Allergie hat, der kennt das. Manche haben das ja den ganzen Sommer. Ich kann nur sagen, Borkum oder an die Nordsee, da ist viel Wind, wenig Bäume und da hat man das Problem so gut wie nicht.
Ja, und jetzt sind Leute bei dir in Behandlung beziehungsweise in Beratung und da hast du dich mal näher mit PEA beschäftigt und da gehen wir jetzt mal rein. Sag doch einfach mal uns oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was eigentlich PEA ist.
Also ich vermeide das Wort auszusprechen, weil du hast geübt, ich habe nicht geübt, ich kann es auch nicht aussprechen. Ich sage einfach mal PEA. PEA ist Ein endogener Lipidmediator, ein Molekül, was wir selber herstellen, was wir also immer situativ dann herstellen, wenn wir es brauchen. Wir werden gleich noch klären, wann wir es brauchen. Es ist also so eine Art Signalmolekül. Und dieses Signalmolekül wird gebaut aus Palmitinsäure und Ethanolamin. Und Palmitinsäure kennen wir ja zum Beispiel aus Palmöl, ja, wo wir nutritiv sagen, nicht zu viel davon essen, weil gesättigte Fettsäure. Hier zeigt sich genau das Gegenteil von dieser Aussage, nämlich, dass wir die Palmitinsäure brauchen, dass wir solche Fettsäuren speichern im Körper und dann, wenn wir sie brauchen, werden daraus bestimmte Lipidmediatoren, wie man das auch von den Omega-3-Fettsäuren kennt, die ja auch Lipidmediatoren sind. Aber dieser Lipidmediator funktioniert anders als die Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Sie haben also nicht direkt Einfluss auf die Entzündungskaskade, sondern wirken eher neurologisch. Und du hast es gerade schon im Intro erwähnt, eben Schmerzreduktion ist hier so ein wichtiger Faktor, weil natürlich Entzündung immer auch korreliert ist mit Schmerz. Ja, das muss auch so sein, weil einfaches Beispiel, wir schlagen mit dem Fuß um, kennt jeder, Supinationstrauma, du hast einen dicken Fuß. Und dann ist es natürlich gut, wenn der liebe Gott oder die Evolution gesagt hat, okay, jetzt müssen wir den Schmerz mit einbauen, damit du nicht weiter auf deinem geschwollenen Fuß rumtrampelst. Ja, weil sonst schwillt das Gelenk ja immer weiter an. Und deswegen gibt es in der Physiotherapie dieses uralte Muster, das Pechschema, Pause, Eis, Kompression, Hochlagerung. Das hat sich mittlerweile sehr stark reduziert auf Pause, Kompression vielleicht noch so ein bisschen. Und man spricht heute von Hot Ice, also nicht mehr von früher hat man ja eben fette Eisbeutel draufgelegt und hat dann irgendwann gesehen, dass dadurch die Mikrozirkulation reduziert wird. Und das ist auch nicht günstig. Deswegen, ja, man braucht einfach eine Pause, eine Ruhigstellung, hochlegen, damit die Lymphdrainage funktioniert. Und viel mehr kann man dann eigentlich auch nicht mehr machen. Und in diesen Prozessen, also wenn wir irgendwo Entzündungsprozesse haben, werden dann eben solche Substanzen gebraucht. Und dann sehen wir eben, dass die Palmitinsäure, die gesättigte Fettsäure ist, hier nicht ganz unerheblich ist. Ja, wir neigen ja immer dazu, zu sagen, das ist total gefährlich, vergessen aber, dass die Dosis das Gift macht. Ja. Wir können auch zu viel Omega-3-Fettsäuren essen. Wir können auch zu viel Wasser trinken. Ja, irgendwann wird jede Substanz sozusagen irgendwann mal toxisch. Deswegen, ne, Gesetz des Minimums, Mangel, dann optimale Zone sozusagen und dann eben da, wo wird eine Substanz toxisch. 80 Gläser Wasser am Tag und wir landen in einer Wasserintoxikation.
Ja, das wollte ich eben auch noch sagen. Also es ist jetzt kein Aufruf hier bei uns im Podcast, viel Palmöl zu konsumieren.
Nee, gar nicht, aber es ist auch genauso gut kein Problem, ab und zu mal Palmöl zu konsumieren.
Auf jeden Fall.
Wobei dieses Molekül PEA eher assoziiert ist zum sogenannten Endokannabinoid-System. Das kennen wir vielleicht, wenn man sich mal mit Schmerz, Stimmung und Appetit beschäftigt hat. Ja, Endokannabinoide, du kennst das Runner's High, also wenn man sich besonders gut fühlt, weil man halt gerade eine riesen Anstrengung hinter sich hat. Schmerzreduzierend, stimmungsanhebend, appetitreduzierend. Das heißt, im Runner's High sozusagen hat man nicht den Wahnsinnsappetit, der kommt erst danach. Wenn also das Nervensystem von Sympathikoton auf Parasympathisch switcht. Und dieses PEA wird immer dann gebildet, wenn der Körper stark unter Stress ist, wenn Schmerzen auftreten und wenn Entzündung eine Rolle irgendwo spielt. Und im Nervensystem haben wir Rezeptoren dafür, den CB1-Rezeptor oder den CB2-Rezeptor. Der CB1-Rezeptor ist vor allen Dingen im Nervensystem, im Gehirn, Schmerz, Stimmung, Appetit regulierend. Und der CB2-Rezeptor, den finden wir vor allen Dingen im Immunsystem. Wo eben, und das ist das Entscheidende hier, deswegen habe ich auch noch nach Substanzen gesucht, die das Immunsystem ein bisschen kontrollieren, regulieren und auch ein Stück weit hemmen können. Und da hilft eben Pea über den CBE2-Rezeptor, wo eben Immunantworten sozusagen runterreguliert werden können. Und deshalb ist es eine sehr schöne, nebenwirkungsfreie, muss man auch sagen, es sind so gut wie keine Nebenwirkungen beschrieben in der Literatur, eine nebenwirkungsfreie Substanz, die man täglich einnehmen kann, wenn man möchte. Es gibt die bei Herstellern als sogenannte PA 600. Was bedeutet das? 600 steht für 600 Milligramm. Man hat in Studien gesehen, dass eben zweimal 300 Milligramm oder man hat auch zweimal 600 Milligramm gegeben, dass das eben genau vor allen Dingen insbesondere diese schmerzreduzierende Wirkung hat. So, von daher hochinteressante Substanz, die über einen ganz bestimmten Wirkungsmechanismus arbeitet.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe es auch gefunden, Jens. Also diese 600 werden halt überall, zweimal 600 werden als therapeutisch vorgeschlagen und hatten eine sehr gute Funktion bei gerade bei chronischen Schmerzen und ist auf jeden Fall den anderen Schmerzmitteln, also die medikamentösen Schmerzmittel wie Ibuprofen, Diclofenac auf jeden Fall vorzuziehen. Gerade bei chronischen Schmerzen hat man da wohl gute Erfahrungen mitgemacht mit diesem PEA.
Ja, das kann ich unterschreiben. Also Studienlage sieht so aus, das ist am besten bei chronischen Schmerzen, zum Beispiel Arthrose, Gelenkschmerzen. Haben wir auch schon einen Podcast hier und da mal drüber gemacht. Ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, wie man über Ernährung Arthrose-Schmerzen beeinflussen kann oder Arthrose überhaupt verhindern kann. Muss allerdings zugeben, dass ich PEA in dem Buch nicht mit drin habe, weil ich es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Aber auch interessant bei viszeralen Schmerzen, wenn du zum Beispiel an Reizdarm denkst, also auch bei Darm Indikationen durchaus interessant und auch untersucht und auch wirksam. Meta-Analyse. Meta-Analyse ist ja immer ein wissenschaftliches Konstrukt, wo man also viele unterschiedliche Studien zusammenfasst, die so ähnlich aufgebaut sind vom Studiendesign, die ja so ähnliche Fragestellungen haben und dann wird daraus nochmal eine neue Statistik erhoben und da hat sich gezeigt, dass also PEA vor allen Dingen auf Schmerzebene wirkt, nach 6 Wochen, nach 8 Wochen, nach 24 Wochen, hat also eine relativ nachhaltige Wirkung auch. Also das wäre schon interessant, begleitend, naja, wenn man Arthrose hat, man hat Anlaufschmerzen, also beginnende Arthrosezeichen, dann kann das durchaus Sinn machen. Was es natürlich nicht macht, es macht keinen Knorpelaufbau. Ja, also es reduziert den Schmerz. Dadurch wird man mobiler, dadurch bewegt man sich mehr, dadurch bewegt man das Gelenk dann auch stärker durch. Die Synovialflüssigkeit kann besser funktionieren und dann haben wir zumindest die Situation, dass man mobiler ist. Ja, und es gibt eine große Übersichtsarbeit auch aus 2025. Die hat 47 Clinical Trials untersucht. Da war der stärkste Effekt oder die stärkste Evidenz war eben auch im Schmerzmanagement und allgemein auch Wohlbefinden. Ja, das kann man dann über Fragebogen beispielsweise analysieren. Wellbeing Score oder irgendwie so heißt der, wo man eben vorher nachher misst, wie jemand sich fühlt und das ist ein relativ starkes wissenschaftliches Tool auch, worauf man Hinweise bekommen kann, das ist klar. Wenn man Schmerz reduziert, fühlt man sich logischerweise auch besser. Und bei kniearthrotischen Untersuchungen hat man eben festgestellt, dass man also mindestens 300 Milligramm braucht. Besser wäre 600 Milligramm. Und in Studien wird dann jetzt häufig eben zweimal 600 Milligramm verwendet. Also das würde ich auch dann empfehlen bei Menschen, die zum Beispiel eben Arthrose-Schmerzen haben.
Du hast es eben schon gesagt, als Ergänzung, man hat in dieser Studie praktisch keine schweren Nebenwirkungen gefunden. Auch wenn man das mal überdosiert, gibt es keine Nebenwirkungen für die Patienten. Das hat man auch noch rausgefunden in der Studie. Das ist natürlich auch von Vorteil, während hingegen, wie gesagt, andere Schmerzmittel, so Ibuprofen, Diclofenac, natürlich auch andere Nebenwirkungen haben auf den Darmtrakt, auf den Magen-Darm-Trakt wirken. Und von daher ist halt so dieses PA eigentlich vorzuziehen.
Ja, man muss immer gucken, was hat das für einen Wirkmechanismus? Also pharmakologisch oder pharmakokinetisch, sagt man ja in der Fachsprache. Also wo wirkt es überhaupt rein? Und da ist es eben nicht zu vergleichen mit Ibuprofen und mit Voltaren und wie sie alle heißen. Diclofenac, jetzt kein Auslassen, ich will auch keine Werbung machen. Es wirkt eben nicht explizit auf COX-1, COX-2-Ebene. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Es gibt in der Entzündungskaskade eben eine Enzymproduktion. Das sind die COXibe. COX-1, COX-2 werden produziert und die sind unter anderem eben mit dafür verantwortlich, dass Schmerz entsteht. Und Schmerz hat seinen Ursprungsort. Und wenn ich dort sozusagen interveniere über ein pharmakologisches Präparat und ich stoppe sozusagen die COX-1, COX-2-Bildung, dann habe ich auch eine schmerzreduzierende Wirkung. Aber ich habe natürlich auch eine entzündungshemmende Wirkung. Und Entzündungshemmung wird ja immer so als Werbung, Marketingmaßnahme immer ganz groß geschrieben. Aber Entzündungshemmung ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Denn wir wollen ja eine Entzündung haben, damit überhaupt eine Heilung abläuft. Was wir nicht wollen, ist eine überschießende Entzündung. Denken wir an Corona, so an die ersten Monate, wo bei vielen eben eine überschießende Entzündung, ein Zytokinsturm in der Lunge stattgefunden hat. Und das ist natürlich etwas, was normalerweise unser Immunsystem kontrollieren sollte. Ja, was dann aber irgendwann, wenn eben so viele Zellen infiziert sind gleichzeitig, was dann einen unkontrollierten Zytokinsturm machen kann. Und das war die große Gefahr damals am Anfang, als das Virus noch aggressiv war und sehr leicht Schleimhaut durchschlagen hat und dann eben in die Lunge vorgedrungen ist und dann in den Zellen intrazellulär dann diese Entzündungsreaktion wie so ein Waldbrand, ja, ausgelöst hat. Und genau, und das kann gedämpft werden, unter anderem eben durch Medikamente. PEA wirkt jetzt anders. PEA wirkt eher auf der neurologischen Seite. Kommen wir gleich noch ein bisschen stärker dazu, wenn wir uns mal den Wirkmechanismus genauer anschauen. Und PEA wirkt eben nicht wie EPA und DHA in dieser Entzündungskaskade, sondern über einen Transkriptionsfaktor, über einen nuklearen Rezeptor. Den nuklearen Rezeptor kennen wir unter anderem auch von Vitamin D. Auch Vitamin D hat einen nuklearen Rezeptor. Was heißt das für den Laien? Dass dieser Rezeptor nicht an der Zellmembran hängt, wie der Insulinrezeptor, sondern direkt an der DNA hängt. Das heißt, er reguliert Gene. Er reguliert Gene für die Genexpression von ja, verschiedenen Zytokinen, und zwar in diesem Fall proinflammatorische Botenstoffe, Zytokine, die sozusagen auf Genebene durch PEA gedämpft werden, herunterreguliert werden. Und dadurch werden eher entzündungsregulierende, ich sage extra regulierend, weil ich mag dieses Wort Hemmung nicht, denn es ist keine wirkliche Hemmung, es ist einfach nur eine Ausbalancierung. Ja, da der Körper ja immer danach strebt, wieder in die Homöostase zurückzukommen. Also immer wieder diesen Ausgleich anstrebt. Und wenn man dann wie du morgens um 6 Uhr aufsteht und dann, ich weiß nicht, durch den Wald joggt oder im Wasser rumplanscht, ja, dann zerstört man wieder dieses Gleichgewicht. Ja, das macht man dann ja ganz bewusst im Training. Ich habe gestern einen Vortrag über Regeneration im Leistungssport gehalten und deswegen habe ich es gerade so im Kopf. Dann zerstört man hier wieder die Homöostase und jetzt brauche ich wiederum die Nährstoffe, die dafür sorgen, dass ich wieder ins Gleichgewicht komme. So, und das ist dann eben Regeneration und so ist es in der Entzündungskaskade auch. Also ich komme zurück auf den Wirkmechanismus. Transkriptionsfaktor bedeutet, dass hier Stoffe gebildet werden im Zellkern, um es mal vereinfacht auszudrücken, die dafür sorgen, dass das Immunsystem nicht runterfährt, sondern sich ausgleicht, ja, in so ein Gleichgewicht wiederkommt. Und deswegen werden auch proinflammatorische Botenstoffe hier runterreguliert. auch die Enzyme, die wir gerade erwähnt haben, nämlich COX-1 und COX-2. Aber die werden nicht blockiert, sondern sie werden am Ursprungsort, da wo sie entstehen, werden sie sozusagen runterreguliert. So als würde man den Wasserhahn so langsam runterregulieren, abdrehen. Es kommt immer noch ein bisschen Wasser nach, aber nicht mehr so viel wie aus der Dusche. Und so ähnlich muss man sich das dann vorstellen. Da werden halt Moleküle wie zum Beispiel Nukleofaktor Kappa B werden runterreguliert und diese Rezeptoren werden dadurch aktiviert, CB1 und CB2, wodurch es dann eben zur Schmerzreduktion kommt. Und das Interessante, Axel, ist, dass das vor allen Dingen auch im Immunsystem des Nervensystems zustande kommt. Also auf der Ebene der Mikrogliazellen. Mikrogliazellen sind die Zellen im Immunsystem, im Nervensystem, sozusagen die Immunzellen, die im Nervensystem aufräumen und dafür sorgen, dass eben keine Neuroinflammation entsteht. Und deswegen würde ich Peer auch bei allen neuroinflammatorischen Erkrankungen geben, wie zum Beispiel Epilepsie, wie zum Beispiel Alzheimer-Vorstadien, wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder ähnlichen Dingen. Und was man auch gesehen hat, und das hängt eben mit diesem Transkriptionsfaktor. Jetzt haltet euch fest, PPA-Alpha heißt der, Peroxisom Proliferator Activated Receptor Alpha heißt er ausgesprochen. Also nochmal zum Mitschreiben. Peroxisom Proliferator Activated Receptor Alpha. Und dieser PPAR Alpha, so heißt er abgekürzt, der hat eben auf unterschiedlichsten Ebenen Einfluss. Warum? Weil wir diesen Rezeptor, diesen nuklearen Rezeptor, finden wir in der Leber, in der Herzmuskulatur, in der Skelettmuskulatur, im Muskel, im Darm und in Immunzellen. So, und daran erkennt man schon, dass dieser die Aktivierung, also so eine ubiquitäre Funktion hat. So auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Gewebeebenen. Man könnte jetzt ganz einfach sagen, das ist ein Schalter, der den Körper von Entzündung sozusagen auf Regulation umschaltet.
Okay, jetzt habe ich dazu noch ein paar Fragen. Jens, du hast gerade gesagt, den Körper von Entzündung auf Regulation umschalten. Das macht Peer aber nicht direkt, sondern also nicht im akuten Stadium, sondern bei chronischen Schmerzen. Das muss man schon über einen längeren Zeitraum einnehmen. Wie lange wäre es denn, wenn ich da erste Effekte, wenn ich mir eine Kapsel einwerfe, dann habe ich ja nicht direkt einen akuten Effekt. Wie lange braucht man, um dort Effekte zu haben?
Also, das ist auch eine wichtige Frage, die ist auch studienmäßig geklärt. Also, Peer wirkt sofort. Ja, du musst nicht monatelang, wie zum Beispiel bei einem Omega-3-Mangel, aufdosieren, sondern Peer wirkt tatsächlich direkt, hat direkten Einfluss. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, ob ein Zusatznutzen, weil wir haben ja gesagt, es ist keine essentielle Substanz, sondern es wird im Körper eben selber auch hergestellt dann, wenn es gebraucht wird. So, aber Studien haben gezeigt, dass, weil man also 1200 Milligramm supplementiert, dass das den Zusatznutzen bringt. Ja, und die Frage müssen wir uns ja immer stellen, wenn etwas im Körper produziert wird, ja, dann brauche ich es nicht aufnehmen. Dann esse ich Palmitinsäure und dann baut der Körper sich das schon irgendwie selber zusammen. Das ist aber nicht Studienlage, denn PEA wirkt viel schneller als EPA und DHA. Also sobald man chronische Schmerzen hat, sollte man sicherlich auf die Idee kommen, Peer mit einzunehmen. Wir können jetzt ganz plattdeutsch sagen, also Peer beruhigt eher das System und EPA baut sozusagen das System neu auf. Und deswegen braucht Omega-3-Fettsäuren, EPA, DHA brauchen auch viel, viel länger, gerade wenn man im Mangel ist, als jetzt Peer. Peer kann man ad hoc geben und dann hat es eine relativ schnelle Wirkung auch. Also mit schnell meine ich jetzt innerhalb von einer Woche. Man muss da nicht monatelang supplementieren.
Dann habe ich noch eine zweite Frage, weil du gerade auf deinen Vortrag von gestern zu sprechen kamst, Regeneration im Spitzensport. Wie sieht's denn bei Spitzensportlern aus? Wenn du sagst, es wirkt halt sofort, kann ich mir vorstellen, dass es auch zum Beispiel in der Regeneration oder bei Überlastungsschmerzen, dass es da auch eine sehr gute Indikation für hat.
Ja, vor allen Dingen, du hast ja, wenn du Sportler betreust, die jetzt zum Beispiel Etappenrennen fahren oder die Turniersport betreiben, ja, und denkst so an Tennisspieler, die alle 2 Tage spielen. Und die haben eben auch mal Spiele, wo sie über ihren Zenit rausgehen, ja, wo sie eben nicht in 1,5 Stunden 90 Minuten vom Platz gehen, sondern vielleicht 3 Stunden ackern mussten. Und dann ist natürlich das ganze System deutlich stärker belastet. Und dann kann es eben auch mal muskulär oder auch in den Ansätzen, Muskelsehnenansätzen, eben auch hier und da mal zu Schmerzfeldern kommen, die man dann darüber ein bisschen runterregulieren kann. Also man muss, wir, die Leistungssportler betreuen, müssen ja immer schauen, dass die Top-Athleten so einigermaßen über Wasser bleiben. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber wenn man so hoch belastet ist, wenn man also alle 3 Tage ein Fußballspiel hat oder man hat alle 3 Tage ein Eishockeyspiel. Ich habe ja mal eine Eishockeymannschaft betreut, die am Dienstag, Freitag, Sonntag gespielt. So, und die Verletzungsmuster, die bauen sich dann über die Saison langsam immer weiter auf. Ja, ich kann mich noch erinnern, damals, nach der Hälfte der Saison, brauchte praktisch jeder Spieler einen eigenen Physiotherapeuten. Ja, weil die hatten alle Adduktorenschmerzen, die hatten alle Schulterschmerzen, weil du natürlich den Eishockeyschläger immer in das Eis reinrammst und dann einen Widerstand bekommst. Genauso beim Tennis hast du auch einen Widerstand, aber da hast du einen Gummiball und beim Eishockey hast du eben die harte Eisfläche oder den Puck, der halt sehr relativ schwer ist und das macht dann irgendwann chronische Schulterschmerzen. Und da würde ich heute, damals haben wir es nicht gewusst. Damals hat man viel mit WOP-Enzymen gearbeitet und Ähnlichem. Heute würde ich PEA einsetzen und weniger WOP-Enzym, weil, naja, also auch da sind mir keine Studien bekannt. Wahrscheinlich sind diese Studien eben auch so noch nie gemacht worden, weil man dieses Thema Sport, Schmerzreduktion im Sport vielleicht so auch noch gar nicht wirklich auf dem Radar hatte. Also wer noch eine Doktorarbeit schreiben will, wer noch eine Masterthese schreiben muss, hier vielleicht ein guter Aufhänger, sich in dem Bereich mal zu tummeln. Vielleicht, Axel, noch mal kurz zum Wirkmechanismus, dass wir das noch mal kompletti haben, tutti kompletti. Ich hatte ja diesen Pipar Alpha erwähnt. Es gibt auch noch einen Pipar Gamma und so weiter. Also müssen wir uns jetzt nicht merken. Einfluss auf die Genexpression, damit Einfluss auf weniger Entzündungsbotenstoffe. Und dadurch wird es auch interessant, wenn man zum Beispiel an Mastzellen denkt. Mastzellen schütten ja Histamin aus. Das machen sie bei mir jetzt auch seit 4 Wochen. Permanent schütten meine Mastzellen in meinen Schleimhäuten aufgrund der Birkenpollensituation permanent Histamin aus. Und das Histamin ist eben das, was reizt. Und ich bin unter anderem bei der Allergierecherche auf PEA gekommen, weil ich denke, dass eben PEA auch sehr gut ist, um Allergien zu reduzieren. Denn wenn die Mastzellen, und das gilt eben auch bei Reizdarm, auch da haben wir eine Mastzell-Thematik, dass wir damit die Histaminfreisetzung über PEA herunterregulieren können und du dann auch diese Müdigkeitseffekte, die du ja hast, durch die Entzündung, die stattfindet, dann deutlich reduzieren kannst. Da gibt es meines Wissens auch nicht wirklich Studien darüber, sodass man hier vielleicht noch Studienlücken ausfüllen kann, wenn man dazu Lust hat oder wenn man es machen muss. Aber es wäre auf jeden Fall vielleicht auch als Antiallergikum zu sehen, was zumindest eben ja Schmerzen, die durch den Juckreiz dann auch entstehen, hier auch reduzieren kann. Aber da meines Wissens, ich habe nicht nachgeschaut, aber meines Wissens gibt es hier wenig Studien dazu. Wir haben ja, wie du gerade gesagt hast, eben auch Lebensmittel, die ein bisschen PEA enthalten. Da ist dann das Eigelb zu nennen. Sojabohnen, Erdnüsse, Fleisch enthalten ein wenig PEA, aber natürlich vor allen Dingen die Fettsäuren wie Palmöl, Kokosöl, Avocado enthält PEA und auch Kakaobutter. Und Palmöl hat natürlich hier am reichhaltigsten Palmitinsäure, nicht PEA, sondern Palmitinsäure, bis hin zu 40, 45%. Das ist also fully packed mit Palmitinsäure. Wo wir jetzt auch nicht genau wissen, wie viel Palmitinsäure ist jetzt wirklich gesund und wann überschreiten wir hier die Dosierung. Das können wir dann wieder aus großen Kohortenstudien entnehmen. Also wenn man sehr viel gesättigte Fettsäuren konsumiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir ein Herz-Kreislauf-Risiko entwickeln, beziehungsweise eine Erkrankung entwickeln. Also da muss man immer wieder austarieren. Die Dosis macht das Gift, ist ja dieser uralte Spruch, und er hat auch seine Wertigkeit, wo man natürlich immer drüber nachdenken muss bei Nahrungsergänzungen, ist immer die Absorptionsfähigkeit. Also wie gut wird eigentlich eine Substanz aufgenommen?
Und da sind wir auch fast bei meiner letzten Frage, Jens. Und zwar, wenn ich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören zu, sagen, ach, ist interessant, lesen ein bisschen nach, recherchieren und wollen sich jetzt mal PA supplementieren. Worauf ist denn da bei der Qualität der Supplemente zu achten? Du hast gerade gesagt, Bioverfügbarkeit. Worauf muss ich achten?
Ja, also erstmal ist das ja eine lipophile Substanz, das heißt, es ist fettlöslich. Es würde, auch da gibt es meines Wissens keine Studien darüber, aber es ist wahrscheinlich so, dass es mehr Sinn macht, PEA zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit einzunehmen. Das mal Punkt 1. Dann ist es ein relativ großes Molekül und große Moleküle neigen dazu, eben schlecht aufgenommen zu werden. Und deshalb haben frühere Studienergebnisse auch so einen schwachen Outcome gehabt. Das heißt, sie haben keine signifikanten Effekte ermitteln können. Das hat sich jetzt geändert dadurch, dass wir heute mikronisiertes PEA nutzen. Also man hat praktisch dieses Molekül eben zerkleinert in mikronisiertes PEA oder in ultramikronisiertes PEA. Und die Hersteller, eigentlich die führenden Hersteller, wir haben ja auch einen Link in den Show Notes, kann ich also jedem Zuhörer auch empfehlen, mal auf den Link klicken, wer PEA sich bestellen möchte, der findet das bei uns in den Show Notes und der findet eigentlich bei führenden Herstellern, wollen jetzt keine Namen nennen, aber eben hauptsächlich mikronisiertes oder ultramikronisiertes PEA. Es gibt auch einige Markennamen, weil ja die Hersteller auch immer bei bestimmten Lohnherstellern einkaufen. Das heißt, die machen das ja nicht selber, sondern die kaufen sich die Rohsubstanz ein und machen dann eben eine Pille daraus. Und das Ganze kommt dann eben in so eine Zellulose-Kapsel. Und da gibt es dann eben so Marken wie Levagen oder Levagen Plus oder OptiPEA oder PEA Pure oder Mirica. Das kann man dann wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Hersteller dann auch auf dem Label finden. Und da ist eben die Studienlage deutlich besser. Da hat man also gesehen, dass die Absorptionsfähigkeit deutlich, deutlich besser ist, als wenn man dieses größere Molekül dann aufnehmen würde. Und deswegen gibt es eigentlich nur noch auf dem Markt diese mikronisierten PEAs. Und genau, wer es ausprobieren will, wie gesagt, Link ist in unseren Show Notes. Ich selber setze es jetzt auch ein. Ich habe es jetzt ein bisschen zu spät für meine Allergie eingesetzt. Ich hätte das ein bisschen früher anfangen müssen. Werde ich nächstes Jahr testweise durchführen.
Ja, sehr gut. Dann werden wir dann bei Gelegenheit darüber nochmal berichten. Das soll es für heute gewesen sein, Jens. Vielen Dank für deine Recherchen wieder mal, für einen ganz interessanten Wirkstoff, den wir hier besprochen haben heute. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören wieder mal. Bleibt uns gewogen. Abonniert uns, lasst uns ein Like da und macht ein bisschen Werbung für uns. Und dann sehen wir uns am nächsten Montag, beziehungsweise wir hören uns am nächsten Montag wieder. Macht's gut da draußen, bis dann, bleibt gesund. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird. Und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.